The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. August. Es sind ernste Zeiten, in denen wir leben. Das Gas ist knapp, die Lebensmittel sind teuer und aufgehört zu regnen hat es auch noch. In dieser düsteren Zeit, inmitten des Sommers, freut man sich doch über willkommene Ablenkungen. Ein Konzert zum Beispiel oder ein Kinobesuch oder eben auch eine Regierungschefin, die außerhalb ihrer Karriere auch noch ein Leben hat. Und was für eines.
Ein Partyvideo, das gerade besonders in Finnland für Aufruhr sorgt. Denn wer hier tanzt und sich offensichtlich mit Freunden ordentlich amüsiert, ist die finnische Premierministerin Sanna Marin.
Im Laufe der Woche wurden immer mehr private Videos von Sanna Marin aus Finnland veröffentlicht. Das fand nicht jeder so amüsant. Die finnische Regierungschefin entschuldigte sich öffentlich.
Diese Videos sind privat und wurden in einem privaten Raum gefilmt. Ich ärgere mich, dass sie der Öffentlichkeit bekannt wurden. Ich habe eine Nacht mit meinen Freunden verbracht. Wir haben einfach ausgelassen gefeiert.
Doch für was entschuldigt sich die junge Regierungschefin da eigentlich, dass sie mit 36 Jahren gerne tanzt und nicht nur Aktenstaub schnüffelt? Es gibt viele gut gelaunte Vorbilder, Staatschefs mit Lebensfreude. Als der ehemalige Präsident Barack Obama im Jahr 2012 war das Spenden für seinen Wahlkampf mobilisieren wollte, da griff er bei einer Veranstaltung in New York zum Mikrofon und stimmte kurzerhand ein Lied von Al Green an. So in love. Auch sein Kollege Bill Clinton war eine echte Stimmungsrakete. Er konnte 1992 mit einem ungezwungenen Auftreten Sympathiepunkte sammeln. Cool gekleidet, mit schwarzer Sonnenbrille, hatte der damalige Präsidentschaftskandidat einen Gastauftritt im Fernsehen, einen Gastauftritt mit Saxophonsolo. Das kam gut an. Am Abend der Amtseinführung, die Wahl hatte also geklappt, es war das Jahr 1993, griff er dann nochmal zu seinem Lieblingsinstrument, um sich und seinen Erfolg zu feiern. Auch Gerhard Schröder wusste übrigens, wie man Spaß, Drinks und Politik miteinander zu einem, sagen wir, Gesamtkonzept verbindet.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Und all diese gute Laune, Kanonen, haben doch in Wahrheit alle bei diesem jungen Mann abgekupfert. Walter Scheel, sein Name von der FDP entsandt, damals unser Bundespräsident. Walter Scheel war ein Politiker und zugleich ein großer, na sagen wir, ein mittelgroßer Interpret des deutschen Liedguts.
Hoch auf dem Geld. Ich beim Schwager vor, vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn.
Vielleicht sollte sich Olaf Scholz an ihm als Vorbild orientieren. Er ist ja ebenfalls ein guter Texter, ihm fehlt jetzt nur noch der passende Komponist und dann könnte es so klingen.
Für mich war und ist wichtig, dass es hier um unser Land geht, unser dass Land, ich es tun möchte für die Bürgerinnen und Bürger.
Was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später. Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
Die Wanderung war gut. Wanderung war gut.
Ausdrücklich danke ich.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Leonhard Birnbaum ist der Vorstandschef von E.ON. Und er sagt uns jetzt gleich im Interview über die Energiekrise.
Es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass hier alle Energieunternehmen über einen Kamm geschoren werden. Wir als Verteil- und Vertriebsunternehmen sind nur negativ betroffen durch die momentane Krise.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über gute Nachrichten für die Heimtrainerfirma Peloton und über steigende Renditen bei den Anleihen berichten sie auch. Außerdem, wir freuen uns über einen Wettstreit zwischen Hillary Clinton und Kim Kardashian und wir begrüßen den neuen Kaffeeminister von Papua-Neuguinea. Früher waren alle scharf auf Auto, Eigenheim und Thermomix und jetzt auf eine Extraportion Gas aus Russland. Fakt ist ja, das Gas ist knapp und deshalb auch so beliebt. Vom 31. August bis zum 2. September fließt statt wenig Gas wieder mal gar kein Gas durch die Röhre. Jeder weiß, da geht es nicht um eine technische Wartung. Das Ganze ist Realpolitik made in Russland. Diese Meldung heizt die Debatte um die Gasumlage zusätzlich an. Die empfinden zunehmend mehr Menschen als verdammt ungerecht. Warum muss ich in einem Mietshaus, das zufälligerweise eine Gasheizung hat, plötzlich massiv mehr Geld bezahlen, nur weil Putin seine Truppen losgeschickt hat? Leonhard Birnbaum ist seit April vergangenen Jahres der Vorstandschef von E.ON. Das ist einer der ganz großen Energiekonzerne, ein Energiedienstleister mitten in Deutschland in Essen. E.ON produziert keine Energie, ist nur auf die Verteilung und die Abrechnung spezialisiert. Früher gehörte auch die Erzeugung dazu, die wurde abgespalten. Dieses Unternehmen heißt Uniper. Über 70.000 Menschen arbeiten heute für E.ON. Und wie denkt eigentlich einer wie Birnbaum über die dünne Luft in der Nord Stream 1 Röhre und auch über die umstrittene Gasumlage der Regierung? Beides wird er uns hoffentlich jetzt erklären. Einen schönen guten Morgen, Leonhard Birnbaum.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind als großer Energiekonzern mittendrin im aktuellen Geschehen. Frage zunächst mal, sind Sie eigentlich noch an Gazprom beteiligt?
Nein, also das ist schon ganz, ganz, ganz lange Vergangenheit.
Diesen Anteil haben Sie versilbert?
Den haben wir vor vielen Jahren verkauft.
Nord Stream 1 sieht es anders aus, da sind Sie mit 15% Anteil noch dabei. Was bedeutet das für Sie eigentlich, dieser 15% Anteil? Haben Sie dadurch direkte Einwirkungen auf die Russen und auf die Gasmenge?
Ja, nein, das haben wir nicht. Vielleicht für die Hörer muss man verstehen, was macht die Nord Stream Gesellschaft? Sie betreibt das Rohr und sie, also das Nord Stream 1, die Nord Stream 1 Pipeline. Und sie stellt die dem sogenannten Shipper zur Verfügung, der die kommerzielle Beziehung zu den Kunden hält. Und dieser Shipper ist Gazprom und nicht Nord Stream. Das heißt, wir als Nord Stream Aktionär haben gar keinen kommerziellen Einfluss auf die Beziehungen mit Russland.
Und das heißt, auch die Abnahmeverpflichtung, die ja hier eingegangen wurde seitens der Russen, die ist nicht Ihnen gegenüber eingegangen worden, sondern gegenüber Uniper zum Beispiel, dem ehemaligen Unternehmen, das zu Ihnen gehörte und heute fernab ist.
Gazprom, also der russische Teil von Gazprom, hat mit einer Reihe von Importeuren in Europa kommerzielle Beziehungen aufgenommen und hat ihnen gesagt, wir werden euch so und so viel liefern. Zu diesen Importeuren gehören wir als E.ON aber nicht.
Das ist klar. Sie sind jetzt nur noch Distribution und Vertrieb. Ist es nicht eigentlich schade, damals, als das alles neu aufgesetzt wurde und E.ON dann von Düsseldorf nach Essen ging, haben Sie ja die Herstellung, die Produktion jener heiß begehrten Ware verloren, wenn man so will, die Sie heute nur noch an die Kunden verteilen und verkaufen. Bereuen Sie das eigentlich?
Nein, tue ich absolut nicht. Es war ja damals eine bewusste Entscheidung, dass wir die alte E.ON aufgespalten haben und die ganzen Geschäfte, die, ich sag's mal, nicht Kunden- und nicht Energiewende bezogen sind, abspalten mit der Uniper. Und diese Entscheidung war aus vielen Gründen richtig. Heute muss man natürlich noch sagen, heute ist noch ein Grund dazugekommen, ist ja natürlich erst recht richtig. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir ja jetzt als E.ON ein massives Problem. Also die Gründe, die uns dazu gebracht haben, das aufzuspalten, nämlich dass die Geschäfte nicht zusammengehören, die haben sich ja voll bestätigt. Und ehrlich gesagt, war es am Ende auch unser großes Glück, dass wir das getan haben.
Gleichzeitig ist trotzdem das Gas ja jetzt knapp und Sie haben wahrscheinlich eine ganze Reihe von Unmut der Gaskunden, steigende Preise und dann vielleicht im Winter echte Knappheiten, Rationierung womöglich gar, aber Sie haben gar keinen Einfluss auf die Herstellung mehr.
Nein, haben wir nicht, in der Tat. Wir leiden unter den Knappheiten und den sich daraus ergebenden hohen Preisen, im Übrigen nicht nur auf der Gas-, sondern auch auf der Stromseite. Wir haben davon keinen Vorteil. Also alles, was passiert ist, dass unser Geschäft viel schwieriger wird. Wir brauchen viel mehr Working Capital, um unseren Bezug herzustellen. Wir haben viel höhere kommerzielle Risiken und wir müssen die hohen Preise dann auch noch an unsere Kunden durchreichen und kriegen deren gesamten Unmut ab, ohne dass wir etwas davon haben.
Also Sie sind kein Kriegsgewinnler, Herr Birnbaum, richtig?
Ja.
Das kann man so sagen.
Absolut. Es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass hier alle Energieunternehmen über einen Kamm geschoren werden. Wir als Verteil- und Vertriebsunternehmen sind nur negativ betroffen durch die momentane Krise.
Aber ich habe mir Ihren Aktienkurs angeguckt in den letzten 3 Monaten. Naja, ist jetzt im Vergleich vielleicht doch nicht ganz so schlecht gelaufen in den 3 Monaten. Das heißt, Sie sind ja nicht konkursgefährdet, oder?
Nein, also das muss ich jetzt natürlich dementieren.
Ja.
Aber um es ganz klar zu sagen, wir sind sehr gut aufgestellt und wir haben die Krise, glaube ich, auch so gut es irgendwie geht, gemeistert.
Und Sie brauchen auch keine Staatsknete?
Nein, wir haben kein, also im Moment hatten nur Uniper und Gazprom Germania Staatsknete bekommen. Da werden wir bestimmt noch drüber reden im Rahmen Gasumlage. Wir nicht.
Die Gasumlage wird ja von Ihnen eingesammelt, aber sie wird nicht von Ihnen verfrühstückt. Sie dürfen sie nicht behalten, aber Sie werden derjenige sein, der das auf die Rechnungen für die Gaskunden mit draufschreibt.
Genau, das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Hohe Preise sind für uns nur Stress. Auch das Einsammeln der Gasumlage für andere, wir haben ja nichts davon, wir sammeln das für andere ein, ist für uns nur Stress, bringt uns nur den Unmut der Kunden ein und es werden viele Kunden glauben, dass das uns zugute kommt, tut es aber gar nicht.
Der Unmut der Kunden, ich kann ihn trotzdem verstehen, weil hier soll Geld vorsorglich eingesammelt werden, bevor der Krisenfall überhaupt passiert ist. Wenn wir das bei der Bankenkrise gemacht hätten, Herr Birnbaum, auf alle Girokonten zum Beispiel oder Aktiendepots eine Finanzumlage, dann wären die Bankkunden auch zu Recht die Wand hochgerannt. Warum macht man das sozusagen präventiv, dieses Geld einzusammeln und dann auch noch nur bei den Gaskunden?
Ja, also ich habe gerade gesagt, dass die Gasumlage für mich nur Stress bedeutet und ich sie für andere einsammle. Ich halte sie trotzdem explizit für richtig.
Aber warum?
Was wäre die Alternative gewesen? Der Staat hätte gesagt, woher kommen überhaupt erstmal die Kosten? Die Importeure, also eine Uniper, hat ja Verpflichtungen im Markt eingegangen. Sie haben gesagt, ich verkaufe dir Gas für so und so viel Euro pro Megawattstunde. Und sie wollten dafür das russische Gas nehmen, das ihnen versprochen worden war. Jetzt kommt das russische Gas nicht. Und dann müssen die im Markt alternatives Gas kaufen und zu dem versprochenen Preis weiterverkaufen. Problem, der Preis im Markt ist nach oben weg. Der ist jetzt über 200 Euro pro Megawattstunde. Geht jetzt langsam auf die 300 Euro pro Megawattstunde zu, sodass Uniper gigantische Verluste an dieser Stelle gemacht hat.
Aber warum kann Uniper dann nicht klagen? Das kenne ich ja alles, Herr Birnbaum. Die Kunden, auch unsere Hörer, sind sehr wohl im Bilde, was da in den Gasmärkten los ist. Warum klagt man dann nicht auf Einhaltung der Abnahmeverpflichtung gegen Gazprom beispielsweise, statt sich ohne das überhaupt probiert zu haben, schadlos zu halten?
Also erstens müssen Sie Uniper fragen, kann ich jetzt nicht kommentieren. Das Zweite ist, selbst wenn so eine Klage möglich ist und zum Erfolg führt, dann ist das in 5 Jahren der Fall. Die ganzen Klageverfahren dauern ja. Aber Sie müssen jetzt liefern und Sie brauchen jetzt das entsprechende Geld, um die Wiedereindeckung zu machen. Und deswegen ist dann die Frage gewesen, was mache ich? Ich könnte jetzt natürlich sagen, tja, Pech gehabt, dann geht halt Uniper pleite. Und dann, aber dann wäre Folgendes geschehen, dann hätten sich die Kunden von Uniper wieder eindecken müssen. Und wer sind jetzt die Kunden von Uniper? Das sind irgendwelche Stadtwerke und irgendwelche mittelständischen Industriebetriebe, die gedacht haben, sie wären sozusagen abgesichert und die hätten dann plötzlich festgestellt, wir sind nicht abgesichert und die hätten dann auf den Markt zugehen müssen und hätten plötzlich die jetzt im Moment extrem hohen Preise bezahlen müssen. Das hätte eine Kettenreaktion hervorgerufen, die eine ganze Reihe von Stadtwerken, insbesondere Stadtwerken, aber auch eine ganze Reihe von Industriebetrieben wahrscheinlich in echte wirtschaftliche Schwierigkeiten, wenn nicht sogar die Insolvenz geschickt hätte. Und deswegen war
deswegen ist es ja auch nicht passiert, Herr Birnbaum. Genau deswegen ist es nicht passiert, und zwar ganz ohne Gasumlage ist Jörg Kukies zu Ihnen nach Essen gekommen, beziehungsweise zu Ihren ehemaligen Kollegen, und hat staatlicherseits geholfen. Aber ohne Gasumlage, ohne die Verbraucher hiermit zu behelligen, der Staat ist in einer Notlage, wo diese Firma, die systemrelevant ist, umzukippen drohte, eingesprungen, wie bei der Lufthansa, wie bei der TUI und wie bei einigen Banken.
Genau. Und er hat dann beschlossen, er legt das jetzt um im Rahmen dieser Umlagepauschale.
Aber warum ist das richtig? Warum finden Sie das richtig? Wo doch Alternativen, die beschriebenen Unternehmen, weisen den Weg. Sie wissen, die politische Landschaft ist in Bewegung. Ich zum Beispiel glaube noch nicht, dass die Gasumlage kommt. Es gibt Alternativen, oder?
Also die Alternative ist, der Staat bezahlt alles.
Der Staat sind wir.
Ja, es ist natürlich in Wahrheit die Frage, legen Sie es auf den Steuerzahler und auf den Abnehmer um. An dieser Stelle hat sich der Staat mit einer gewissen Verursachungsgerechtigkeit gesagt, ich lege es auf die Abnehmer um. Und das ist eine nachvollziehbare Entscheidung.
Aber die Gaskunden sind doch nicht die Verursacher weder des Krieges noch der Nichteinhaltung einer Abnahmeverpflichtung von Gazprom. Die Gaskunden sind doch Opfer dieser Entwicklung, oder nicht? Sind doch ihre Kunden.
Es gab ja eine Idee, dass man ja auch sagt, nun gut, die Gaskunden, wir lassen es zu den Kunden durchschlagen. Und dann hat halt der Kunde Pech gehabt, der zufällig einen russischen Vorlieferanten hatte. Klammer auf. Unter Umständen wusste das der Kunde ja auch gar nicht. Ich habe bei meinem Stadtwerk eingekauft, dachte, ich bin sicher. Ich wusste doch nicht, dass mein Stadtwerk dann wieder bei Uniper eingekauft hat. Ne? Und dann haben wir gesagt, das ist aber wie Lotto spielen. Denn dann ist es besser, man verteilt es gleichmäßig auf die gesamte Gaslandschaft, als dass man es nur auf, ich sage jetzt mal, ein Drittel der Gaslandschaft, auf ein Drittel der Kunden runterschlägt. Also die Umlage ist eigentlich der solidarischere Weg, als den Kunden, der halt gerade Pech hatte, im Regen stehen zu lassen.
Und trotzdem bleibt ein Nachgeschmack, Herr Birnbaum. Ja, es ist gerechter als das, was vorher angedacht war, den Preis komplett durchschlagen zu lassen. Aber der Gaskunde in einem Mietshaus hat doch gar keine andere Wahl, als Gaskunde in seinem Mietshaus zu sein. Was soll er sonst tun? Und wäre nicht eine Energieumlage, also eine, die alle Energieträger betrifft, ist eine Kalamität, die in den Energiemärkten entstanden ist, wäre das nicht die gerechtere Umlage, also dann für alle und nicht nur für die 21 Millionen Gaskunden?
Also, aber zum Beispiel, dann müssten Sie doch auch sagen, die EEG-Umlage, warum wird die nur auf den Strom umgelegt? Ja, warum legt man die nicht auch meinetwegen auf Diesel um? Also, dann müssten Sie ja eigentlich das gleiche Prinzip bei allen anderen Abgaben auch erheben. Netzentgelte, warum werden Netzentgelte nur auf Strom umgelegt? Man könnte ja sagen, Netzentgelte, Strom dienen der Energiewende, lege ich auf alle Energieträger um. Also das wäre ein Systembruch. Ich glaube, was man da hier gemacht hat, man hat sich einfach im Rahmen der bisherigen Systeme bewegt, dass man gesagt hat, Abgaben für bestimmte Teile des Energiemarktes werden auf diesen Teil des Energiemarktes umgelegt.
Na gut, also wir kommen an dem Punkt nicht zusammen. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Das ist ja ein politisches Spiel und wird nicht im Vorstand von E.ON entschieden.
Und so oder so, es ist nur Stress für uns bei E.ON, das will ich nochmal betonen.
Dafür werden Sie ordentlich bezahlt für diesen Stress jetzt, Herr Birnbaum, das gehört dazu. Außerdem ist in dieser Situation Pessimismus verboten. Zuversicht ist gefragt, Herr Birnbaum. Sie spüren in sich die Zuversicht, dass wir das ja offenbar irgendwie in diesem Winter zumindest hinbekommen.
Ja, ich sag, man muss immer ein bisschen Optimist sein, weil der Pessimismus bringt einen nicht weiter. Wir haben die Ansätze. Ehrlich gesagt habe ich Anfang des Jahres auch nicht geglaubt, dass wir so schnell in der Lage sein werden, die sogenannte Floating Storage and Regasification Units, diese LNG-Schiffe, zum Einsatz zu bringen. Ich habe gesagt, ach Gott, das Genehmigungsverfahren dauert ja schon 2 Jahre. Wir kriegen das jetzt plötzlich hin mit einem ganz schlanken Genehmigungsverfahren in Monaten. Und deswegen also, ich sage jetzt mal, man soll nicht naiv sein, aber ich glaube, man darf schon so ein bisschen eine Zuversicht haben, dass wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen und uns über die Prioritäten klar sind, wir auch eine Chance haben, die Krise zu bewältigen. Besser, als wir es vielleicht jetzt glauben.
Danach kann doch gar nichts mehr kommen. Begründeter Optimismus des E.ON-Vorstandsvorsitzenden. Vielen Dank, Herr Birnbaum.
Herr Steingart, es war mir ein Vergnügen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht eine Aktie überraschend durch die Decke, und zwar wegen einer neuen Verkaufsstrategie. Anne Schwedt in New York weiß mehr Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Peloton stellt ja Fitnessgeräte her und hat jetzt mit Amazon, dem großen Online-Kaufhaus, eine Kooperation gestartet. Warum, Anne, hat die Firma das getan und warum freut sich darüber dann auch noch die Wall Street?
Bisher konnte man Peloton-Geräte nur bei Peloton direkt kaufen. Während der Pandemie war das auch super gelaufen, weil viele Leute sich Sportequipment für zu Hause zugelegt hatten. Doch seit der Lockdown vorbei ist, geht's für Peloton stark bergab. Durch die Partnerschaft mit Amazon könnten Kunden jetzt das Original-Peloton-Fahrrad und noch weitere Peloton-Produkte über Amazon kaufen. Von Peloton hieß es, dass es bereits rund 500.000 Suchanfragen pro Monat nach Peloton-Produkten bei Amazon gäbe. Und das, obwohl man die Geräte da bisher gar nicht kaufen konnte. Diese potenziellen Kunden wolle man jetzt abgreifen. Die Anleger an der Wall Street halten diese Strategie für echt vielversprechend. Für die Peloton-Aktie ging es um mehr als 20% nach oben.
Dann lass uns doch schnell noch einen Blick auf die neuen Zahlen von Salesforce werfen. Wie geht es diesen Microsoft-Konkurrenten?
Geht so, Gabor. Salesforce konnte mit seinem Umsatz und dem Gewinn die Analystenerwartungen zwar übertreffen, beim Umsatz konnte das Unternehmen um 22% zulegen. Der Ausblick fürs kommende Jahr fiel allerdings enttäuschend aus. Das Cloud-Software-Unternehmen leide stark an den schlechten Währungskursen, hieß es. Außerdem hat Salesforce erstmals ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Unternehmen will Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar zurückkaufen. Die Anleger waren davon nicht so begeistert. Für die Salesforce-Aktie ging es nachbörslich um zeitweise knapp 6% nach unten.
Vielen Dank, Anne, und damit nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Zinsangst zeigt sich ja auch bei den Anleihen, denn da geht es nach oben mit den Renditen, richtig?
Ja, Gabor, in der Tat, es geht rasant eigentlich bergauf mit den Renditen bei den Staatsanleihen. Die 10-jährigen deutschen Anleihen, die Bunds, sind gestern auf ein 8-Wochen-Hoch gestiegen. Das spiegelt natürlich die Angst vor weiterhin hoher Inflation, gepaart mit höheren Zinserwartungen der EZB wieder. Der Markt, der preist ja jetzt ein, dass die EZB die Zinsen auf 1% im Oktober erhöhen wird. Das heißt, es gibt nochmal eine ordentliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte im September. In Großbritannien sind die kurzfristigen Renditen der Staatsanleihen sogar auf ein 14-Jahres-Hoch gestiegen. Hier ist die Inflation noch mehr außer Rand und Band. Die Citibank erwartet sogar, dass die Inflation im Vereinigten Königreich auf 18% steigt. Und in den USA gehen die Renditen der Staatsanleihen auch bergauf. Wir haben ja ab morgen das Treffen, wir haben ja in Jackson Hole das Notenbankertreffen in den USA und hier wird natürlich noch weitere falkenhafte Kommentare seitens der Notenbank erwartet und das dürfte die Renditen weiter treiben. Manche Analysten gehen auch davon aus, dass solange die Renditen weiter steigen, die Aktienmärkte tendenziell fallen, die alte Korrelation also wieder da ist.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Hillary Clinton in einem TV-Spielen, ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin Jura, gegen Kim Kardashian verloren hat. Es war in der aktuellen Folge von Gutsy, Gutsy heißt mutig, einem neuen Format bei Apple TV.
We're hitting the road to shine a light on women who inspire us to be bolder and braver.
Women who push us outside our comfort zone.
You got this!
And make us laugh.
In diesem Format besuchen Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea Clinton mutige und erfolgreiche Frauen in den USA und beleuchten deren Lebenswege. So eben jetzt auch den von Instagram-Star Kim Kardashian. Was viele nicht wissen, neben gut bezahlten Schönheitstipps auf Social Media und ihrem Leben als Reality-Star, studiert Kim Kardashian ja tatsächlich Jura. Ihr Vater, muss man dazu wissen, war einer der angesehensten Promi-Strafverteidiger in Kalifornien. Hillary gegen Kim. Wer weiß mehr und wer gibt die schnellere Antwort? Clinton auf der einen Seite, durch Studium von Gesetzestexten an der Yale Law School und jahrzehntelanges Praktizieren der Rechtswissenschaften gestählt, möchte man meinen. Und auf der anderen Seite Kim, die Jura-Novizin. Und in der Mitte der Buzzer, der Knopf für die Entscheidung. Chelsea Clinton ist die Spielleiterin und sie verliest die erste Frage, etwas zum Warmwerden. Unter welchen Umständen darf man tödliche Gewalt anwenden, um sich zu verteidigen?
Under what circumstances may one use deadly force to defend themselves? Yes.
Und vielleicht haben Sie es ja gerade schon gehört. Praktisch noch in die Frage hinein wurde von Kim Kardashian gebuzzert. Und sie wusste dann auch die richtige Antwort.
When one is being faced with deadly force themselves or one believes that deadly force is imminent.
Man darf tödliche Gewalt anwenden, wenn man selbst mit drohender tödlicher Gewalt konfrontiert ist. Oder wenn man glaubt, dass eine solche Gefahr droht. Naja, da wäre vielleicht auch ein Laie noch drauf gekommen, aber Kim Kardashian war einfach schneller am Drücker. Und auch wenn die Fragen vielleicht kein Jura-Examen erfordert hätten, sie kannte immer die richtige Antwort. Und so stand es am Ende dieser Show 11-4 für Kim Kardashian. Hillary war düpiert und sie zeigte im After-Match-Report ihre Enttäuschung.
Oh, it was heartbreaking. Oh my gosh. But
I think it's also she just needs to work on her reaction time, Sandra. It was like sometimes I could see my mom knew what the answer was, but she wouldn't hit the buzzer in time.
Tochter Chelsea, so sagte sie gerade, glaubte den Grund für die Schmach gefunden zu haben. Sie sah oft, wie ihre Mutter die richtige Antwort wusste, aber dann am Knopf einfach zu langsam war. Vielleicht war es ja auch ein geschenkter Sieg, denn die Schlagzeile Hillary Clinton verliert im Jura-Quiz gegen den Instagram-Star lenkt die Aufmerksamkeit natürlich viel eher auf diese neue TV-Show von Mama und Tochter Clinton bei Apple. Andersrum, Hillary Clinton gewinnt, naja, wir Journalisten kennen die Methode, Mann beißt Hund.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Welt so lange auf ihren ersten Kaffeeminister warten musste. Kaffee hält doch schließlich den Planeten am Laufen. Kaffee ist wahrscheinlich die größte Säule des weltweiten Bruttosozialprodukts. Naja, was schätzen Sie? Wie viele Tassen Kaffee werden täglich auf dieser schönen Welt getrunken? Knapp vorbei. Es sind 2,5 Milliarden. Klar, dass sich damit gut Geld verdienen lässt. Kaffee ist nach Erdöl die wichtigste Handelsware der Welt. Das hat spätestens jetzt auch der frisch gewählte, wiedergewählte Präsident von Papua-Neuguinea, James Parape, entdeckt. Der stellte gerade sein neues, frisch aufgebrühtes Kabinett vor und darin, wie gesagt, auch den weltweit ersten Kaffeeminister, Joe Cooley, sein Name. Sein Boss interessiert sich offenbar nicht die Bohne für Kritik an der neuen Behörde, von wegen zu kleinteilig, und liefert den Arbeitsauftrag für seinen Kaffeeminister gleich mit. Joe Cooley, sagt er, wird sich auf Kaffee, Kaffee und nochmals Kaffee konzentrieren. Die Militärkapelle des Inselstaates muss sich also die Noten von diesem Song hier besorgen, um den Kaffeeminister am besten jeden Morgen damit standesgemäß zu wecken.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb.
Naja, und wir halten es heute Morgen wie Ella Fitzgerald. Trinken mit ihr eine Tasse Kaffee, egal ob mit Milch, Sahne oder Schwarz, und dann... Naja, dann wünsche ich Ihnen einen aufgeweckten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Black coffee loves a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this week day rule. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving. A woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. A moon in all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. She maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone away.